Hey, wir sind Pia und Maren, Sexualberaterin und Psychologin, und du hörst Lustwandel, ein Podcast über weibliche Sexualität jenseits von Scham, Schmerz und Schweigen.
Mit einer Einladung, transgenerationalen Prägungen auf die Schliche zu kommen. Für mehr Selbstverbindung, Körperliebe und Sinnlichkeit. Viel Spaß!
Heute ist Mitu Sanyal bei uns zu Gast. Sie ist Autorin, Kulturwissenschaftlerin und eine der wichtigsten feministischen Stimmen Deutschlands. Viele kennen sie durch ihre Bücher, zum Beispiel Vulva oder Vergewaltigung. Mitu schreibt und forscht zu Sexualität, Macht und Sprache und dazu, wie wir neue, selbstbestimmte Erzählungen über Körper und Lust finden können. Und ich spreche heute in dieser Folge mit ihr über Vergewaltigung, ein Thema, das sehr schwer, komplex und oft sprachlos macht, auch mich, wie ihr in der Folge vielleicht hören werdet. Und gleichzeitig ist es ein so zentrales Thema, wenn wir über transgenerationale Last und weibliche Selbstbestimmung reden. Viel Spaß bei der Folge! Wir haben uns noch nicht so richtig getraut, wirklich das Thema Vergewaltigung anzufassen. Deswegen bin ich jetzt ganz froh und ganz glücklich, dass du bei uns bist und mit uns gemeinsam einen Blick auf Vergewaltigung wirfst.
Ja, und es hat natürlich ja auch ganz viel mit selbstbestimmter Sexualität zu tun, weil wenn ich mir so das Gesetz angucke, dann war ja Vergewaltigungsgesetzgebung ganz, ganz lange der Schutz der richtigen Sexualität. Also ne, unter Sexualverbrechen fiel sowas wie Homosexualität, Sexarbeit und auch Vergewaltigung und viele weitere. Und dass wir heute vom Schutz der sexuellen Selbstbestimmung sprechen, das war wirklich ein langer Weg und ein langer Kampf. Und deshalb gehört es halt auch dazu. Also irgendwie, ich schreibe gegen Vergewaltigung, weil ich für sexuelle Selbstbestimmung schreibe.
Kannst du das vielleicht beides nochmal ein bisschen auseinander differenzieren?
Genau, also es ist tatsächlich so, dass es wahrscheinlich wenn wir drei Leute auf der Straße fragen, was ist Vergewaltigung, werden die wahrscheinlich alle sagen, ganz, ganz schlimmes Verbrechen. Manche würden wahrscheinlich sogar sagen, das schlimmste Verbrechen, was es gibt. Aber die genaue Definition, was eine Vergewaltigung ist, wird sich wahrscheinlich eben nicht hundertprozentig decken. Wenn wir das uns weltweit angucken, dann ist halt auch von Land zu Land die Definition gar nicht dieselbe. Und ich war jetzt vor kurzem in der Schweiz und es ist mir ganz, ganz peinlich. Sie haben jetzt gerade in der Schweiz die Gesetzgebung verändert, weil bis vor wirklich ganz kurzem brauchte man in der Schweiz noch einen Penis, mit dem man eine Frau irgendwie vaginal vergewaltigt hat. Und sonst war eine Vergewaltigung keine Vergewaltigung. Also das ist halt auch total interessant, irgendwie, ja. Ne, wie was gefasst wird. In Deutschland war es bis 1997, bis zu der zurechtgefeierten Strafrechtsreform 1997, war eine Vergewaltigung, wenn man irgendwie Mann ohne irgendwie, nicht nur mit einem N, sondern mit zwei N, also wenn ein Mann mit seinem Penis eine Person, mit der er nicht verheiratet war, vaginal gegen deren Willen und mit Gewalt penetriert hat. Alles andere galt nicht als Vergewaltigung. Und bei der irgendwie zurechtgefeierten Gesetzesreform von 1997 wurde dann plötzlich Vergewaltigung der Ehe zu einem Straftatbestandteil. Ja. Vergleichbare sexuelle Akte wurden zu einem Straftatbestandteil. Und Opfer und Täter wurden zum ersten Mal geschlechtsneutral definiert. Das war halt vorher überhaupt nicht denkbar, die Jura. Also es ging überhaupt nicht. Und das meine ich damit. Also wir haben halt sehr, sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, was ist eine Vergewaltigung. Und ganz lange war es im Strafgesetzbuch unter dem Schutz der Ehe und der Familie. Mhm. Da stand das. Und darum ging es halt auch. Es ging wirklich darum, die richtige, die gewünschte Sexualität zu beschützen und unter denselben Paragraphen vielen Dinge wie Homosexualität. Das war gleichgewichtet im Gesetz. Und das ist natürlich entsetzlich. Also es ging wirklich um den Schutz der richtigen Sexualität. Und Sexarbeit war auch ein Sexualverbrechen.
Ja.
Und also es war schon irgendwie minimal anders im Strafmaß, aber trotzdem irgendwie es wurde unter demselben Paragraphen behandelt. Und irgendwie in meinem Leben gab es halt drei Strafrechtsänderungen, also die erste 1974, dann 1997 und dann 2016. Und erst seit 2016 sprechen wir wirklich von dem Schutz der sexuellen Selbstbestimmung. Und das ist halt wirklich, wirklich wichtig, weil darum geht es mehr.
Mini-Memo.
Schutz der sexuellen Selbstbestimmung. Sexuelle Selbstbestimmung bedeutet, frei über den eigenen Körper, die eigene Sexualität und Fortpflanzung zu entscheiden, ohne Zwang, Gewalt oder Diskriminierung. Im deutschen Strafrecht ist sie erst seit 2016 ausdrücklich geschützt. Mit der Reform des Sexualstrafrechts wurde das Prinzip Nein heißt Nein eingeführt. Zuvor musste nachgewiesen werden, dass eine Person sich körperlich gewehrt hatte. Erst jetzt reicht das Fehlen der Zustimmung. Damit wurde ein Paradigmenwechsel vollzogen. Weg vom Schutz einer richtigen Sexualität hin zum Schutz der individuellen sexuellen Selbstbestimmung. Ja, okay. Und wie kamst du überhaupt darauf, dich mit dem Thema zu befassen und dich auch so differenziert mit dem Thema zu befassen, dass du dann letztendlich auch ein Buch darüber geschrieben hast?
Aus ganz, ganz vielen Gründen. Der erste ist tatsächlich, ich bin ja irgendwie, ich bin ja eine Cis-Frau, also das heißt, ich bin auch als Kind, das eher die erste Information, die ich über Sexualität bekommen habe, war wirklich, und über Geschlecht, ne? Mhm. Weil du bist ein Mädchen, also pass auf, also deine Sexualität ist eine gefährdete Sexualität und dann aber nichts weiter, also nicht, wie geht das, wie kann ich aufpassen? Ich habe keine Information über Sexualität als erfreulich, als selbstbestimmt bekommen. Ich habe nur die Information bekommen, deine Sexualität ist gefährdet. Und also sich als gefährdete Spezies zu wahrzunehmen, hilft halt eben überhaupt nicht dabei, sich selbstbestimmter zu bewegen, sondern es gibt dir eher das Gefühl, ich weiß überhaupt nicht, was ich tun kann. Und es hilft dir aber auch leider nicht dabei, dich besser zu beschützen, weil da gab es ja auch keine Infos zu. Und das fand ich tatsächlich erschütternd, dass das so das Einzige, das Erste war. Dann bin ich in den 80er Jahren ja politisiert worden und da irgendwie hatten wir diese großen Take Back the Night Demonstrationen, aber der Slogan war halt immer Nein heißt Nein. Und ich fand den, also der jetzt auch ins Strafgesetzbuch eingegangen ist und da spricht vieles für, das muss man sagen. Aber Nein heißt Nein als politische Forderung fand ich sehr, sehr, also als irgendwie, ne, irgendwie auch als Forderung, das soll die Basis unserer Sexualität sein, einer erfreulichen Sexualität sein. Wo ich dachte, dann, das reicht mir aber noch nicht als erfreuliche Sexualität. Irgendwie, also da gehört schon so ein bisschen mehr dazu. Und es hatte halt auch so die Rhetorik meiner Eltern, so, ne, nein, hast nein und noch ein Wort und dann gehst du ohne Abendessen ins Bett. Das Essen in den 80er Jahren war nicht so toll. Da konnte man schon gut drauf verzichten. Und ich habe mich wirklich damals unterhalten mit ganz vielen irgendwie FeministInnen und irgendwie Leuten, mit denen ich zusammen politisch gearbeitet habe und dann gesagt habe, warum haben wir dieselbe Rhetorik wie der Staat? Müssen wir nicht auch eine andere Sprache haben? Und ich dachte, ja, schon irgendwie doof. Aber bei einem so schlimmen Verbrechen wie Vergewaltigung ist ja erstmal wichtig, dagegen vorzugehen. Und das fand ich lange überzeugend. Und irgendwann hat sich aber trotzdem so unterschwellig die Überzeugung breit gemacht, naja, wir reden, sobald wir über Vergewaltigung reden, haben wir wirklich eine Rhetorik aus dem Kalten Krieg der Geschlechter. Ne? Also wirklich so eine 60er, also nicht 60s, sondern frühe 60er Jahre. Ne? Also Männlichkeit wurde als Hypermännlichkeit konstruiert. Irgendwie Penisse waren immer erigiert, waren immer Waffen. Weiblichkeit wurde als Hyperpassivität konstruiert. Und es ging halt nur darum, irgendwie, also es war auch eine totale irgendwie Heterosexualität, Zweigeschlechtlichkeit irgendwie zu einem Zeitpunkt, als wir schon anfingen, dieses Konzept irgendwie in Frage zu stellen langsam. Und er musste sie immer mit Schokolade und irgendwie Eheringen umgarnen, damit sie ihm zuliebe dann schließlich die Tore ins Muschiland aufmacht. Und das ist aber nicht mein Verständnis von weiblicher Sexualität. Also da war kein weiblicher Agens in der Sexualität. Ne, irgendwie, und dass sie vielleicht was anderes will oder was sie auch will. Und das war tatsächlich so dieses so, aber in meiner feministischen Sozialisation haben wir ja genau diese Binarität immer in Frage gestellt. Ne? Und wir haben halt auch diese Hyperpassivität in Frage gestellt. Wir haben alles, was typisch weiblich war, ne? Mit dem Schuhe kaufen und nicht einpacken. Ja. Ich muss es nicht alles aufzählen, wir kennen es alle. Wir haben das alles in Frage gestellt. Als ich mein Buch damals geschrieben habe, 2016, hat die Universität von Tel Aviv den Mythos vom weiblichen und männlichen Gehirn irgendwie debunked. Ne? Also offensichtlich haben wir alle menschliche Gehirne. Überraschung, Überraschung.
Spoiler.
Und deshalb fand ich es halt überraschend, dass der echte, der wahre, der letzte Geschlechterunterschied in einer Prädisposition zur Vergewaltigung auf der einen Seite und vergewaltigt zu werden auf der anderen Seite bestehen sollte. Und das wollte ich hinterfragen. Ich wollte einfach herausfinden, ist es so und warum ist es so? Und halt auch, als wenn ich ein Duell fechten sollte, was ich niemals machen würde, aber ne, wenn das so wäre und mir jemand sagt, du hast die Auswahl der Waffen, Morgenstern, Pistole, Schwert, Penis, ich würde ja nicht den Penis wählen.
Ja.
Warum sagen wir aber, Penisse sind Waffen. Also was machen wir auch damit? Irgendwie, wenn wir in unserer Sprache sagen, ja, genau, das ist so, weil es ist halt eben nicht global so. Also es gibt sogar einen ganz tollen anthropologischen Artikel und ich weiß nicht irgendwie, wo die Person hingegangen ist, aber der hat den Titel Penis is not a weapon. Ne, also dass eine Anthropologin irgendwo hingegangen ist und die Leute hatten dieses Konzept nicht. Also sie hatten schon ein Konzept von irgendwie sexueller Selbstbestimmung, aber die hatten nicht das Konzept, dass ein Penis eine Waffe ist. Und dadurch haben sich aber ganz andere soziale Möglichkeiten eröffnet. Und mein Versuch war tatsächlich in dem Buch so ein bisschen rauszufinden, warum ist es so, ne? Also warum irgendwie, ne, hier auf der einen, also weil Vergewaltigung ist ja das Verbrechen, das nicht nur das am meisten gegendert ist, sondern auch das uns am meisten gendert, weil es uns diese ganzen Informationen über unser Geschlecht gibt und wie viele Geschlechter es gibt, nämlich zwei, Täter und Opfer. Und dann halt irgendwann irgendwie mal herauszufinden, so, ja, also de jure bis 1997 konnten nur Männer Täter sein, nur Frauen Opfer sein. In Deutschland, ne? Also wie gesagt, weltweit gibt es noch eine ganze Menge Länder, wo das immer noch so ist. Es gab dann so ein, irgendwie im Jahr 2000 gab es so ein Buch irgendwie von Randy Thornhill und Craig Palmer, irgendwie dann versucht haben, Vergewaltigung evolutionsbiologisch zu erklären. Ne? Und Evolutionsbiologie eh ein schwieriges Thema, aber die haben dann gesagt, ja, das ist so, weil Männer in der Urzeit der Menschheit, so eine Fred-Feuerstein-Urzeit, die haben nicht genau gesagt, wann die sein soll, so Flintstones, haben halt Männer ihre evolutionsbiologischen Chancen erhöht, indem sie mit Frauen Sex hatten durch Vergewaltigung und damit Kinder gezeugt haben, auf die sie ansonsten keine Schnitte hatten. Und es gibt keine Knochenfunde, die das belegen. Und es gab dann halt ganz, ganz, ganz viele aus wirklich allen Disziplinen, die gesagt haben, es ist halt ethnologisch, archäologisch, soziologisch, Hirnforschung, auf allen Ebenen ist es Blödsinn. Und es gab einen ganz tollen Artikel von Michael Kimmel, dem Männerforscher Michael Kimmel, und der dann irgendwie so ein ganz schönes, also die hatten einen Pissoir-Schutz irgendwie an der Uni und da hatten die so Aufkleber drauf gemacht. Und da stand halt drauf, in deinen Händen hältst du das Instrument, um irgendwie Vergewaltigung zu beenden. Und es war halt so humorvoll, menschenfreundlich, der Gedanke an Wandel war drin. Aber es hat nicht mit der Vorstellung gebrochen, dass ein Penis dafür da ist, zu vergewaltigen und dann wahrscheinlich analog einer Vagina vergewaltigt zu werden. Und das hat mich wirklich, wirklich umgetrieben, dass ich wirklich dachte, so, woher kommt das? Und das wollte ich mir in unserer Ideengeschichte angucken. Also woher kommt unser Wissen über Vergewaltigung? Und dann können wir uns ja überlegen, was wir davon behalten wollen und was wir eventuell auch erweitern wollen.
Ich finde es total spannend, dass du aus einer positiven Richtung gekommen bist, der Selbstbestimmung. Ich habe mich noch nie juristisch mit Vergewaltigung befasst, deswegen wusste ich das bisher nicht. Aber ich finde auch im feministischen Diskurs, weil es ist ja häufig, finde ich, im feministischen Diskurs dieses Opfer-Täter-Denken auch. Und das zementiert das ja auch total.
Ja, also dass es im feministischen Kurs das gibt, es hat natürlich ganz, ganz viel damit zu tun, dass wir uns ja auch gegen das Umgekehrte gewehrt haben. Also es ist ja ganz lange irgendwie, also es gibt es ja immer noch, also dieses massive Victim Blaming.
Mini-Memo.
Victim Blaming. Victim Blaming bezeichnet die Tendenz, Betroffenen von Gewalt eine Mitschuld zu geben. Zum Beispiel durch Aussagen wie, warum warst du allein oder warum hast du nicht Nein gesagt oder was hattest du an? Psychologisch dient das häufig als Schutz der eigenen Weltsicht. In etwa, so etwas könnte mir nicht passieren. Es hat aber gravierende Folgen. Es isoliert Betroffene und verhindert Aufarbeitung. Forschung belegt, dass Unterstützung, Glauben und soziale Anerkennung entscheidend für Heilung ist, während Schuldzuweisungen die Traumafolgen verstärken.
Dass es dann halt eine der einfachsten Formen ist, es umzudrehen und zu sagen, nein, irgendwie, wir gehen dann in den umgekehrten Opfer-Täter-Diskurs. Und es ist ja, alles ist ja komplexer. Also es das heißt nicht, Opfer von Vergewaltigung sind schon selber schuld. Also das nun wahrlich nicht, sondern irgendwie, wenn wir uns das kulturwissenschaftlich angucken, ich habe ja eine kulturwissenschaftliche Studie darüber geschrieben. Was, du hattest eben Sprache erwähnt und das ist tatsächlich etwas, was mir total wichtig war, weil ich habe ja wahnsinnig viel dafür auch recherchiert und die ganzen Bücher hatten wirklich dieses, und das glaube ich aus bestem Wissen und Gewissen, halt diese ganz ernsthafte, pietätsvolle Sprache. damals, die ich gelesen habe. Inzwischen hat sich das so ein bisschen verändert. Und für mich war das aber ganz, ganz schlimm. Das heißt, ich wusste ja schon irgendwie, das Thema also eine Vergewaltigung ist schrecklich. Das heißt, ich musste ja nicht mit der Sprache nochmal neu überzeugt werden. Und diese Doppelung hat ja nur dazu geführt, dass ich überhaupt keinen Bock hatte, diese Bücher zu lesen. Weil ich war dann halt nur doppelt so deprimiert. Und es hat mir nicht irgendwie einen Weg herausgegeben. Und das ist ja wirklich ein Effekt, dass ich ganz lange überlegt habe, wie kann ich eine Sprache finden, die trotzdem empowernd ist. Also wie kann ich nicht über Opfer lachen, aber wie kann ich trotzdem mich hinstellen und sagen, lass uns mal dieses merkwürdige Phänomen Vergewaltigung angucken. Das macht doch gar keinen Sinn. Und das war halt wirklich wie so ein Balanceakt. Und das ist ja bei vielen dieser Balanceakte, der klappt vielleicht auch nicht für jeden Menschen und dann tut mir es auch wirklich leid. Aber ich weiß, für wie viele Leute das wirklich total wichtig war. Also, dass ich ihnen auch, ich habe denen nicht eine Sprache für ihre eigenen Erfahrungen gegeben, aber dass ich, das waren halt teilweise die Rückmeldungen, die ich bekommen habe. Ich habe sehr, sehr viele Rückmeldungen auf dieses Buch bekommen, dass es dadurch möglich war, über die eigenen Erfahrungen zu sprechen, ohne sich selbst sozusagen in diese Schublade Opfer hineinzutun, die dann zugemacht wird, dass immer nie wieder rauskommt. Und das ist halt meine zweite Motivation gewesen, das Buch zu schreiben, dass ich irgendwann gemerkt habe, wir reden überhaupt nicht über Heilung, wir reden bei Vergewaltigung nur darüber irgendwie, es kann dir jederzeit passieren und dann ist dein Leben vorbei. Und das ist eine absolut vernichtende Botschaft an Menschen, denen etwas angetan wird, das war es jetzt. Und es hilft aber auch nicht, also, ne, also nicht nur, dass es keine Hilfe gibt, sondern es erschwert auch, sich selber anderswo Hilfen zu suchen, weil die Botschaft ist ja, es geht ja sowieso nichts. Bis, und es geht so weiter, ich habe ja auch viele Beispiele genannt, dass zum Beispiel in den 80er Jahren, dass andere Erzählungen über Vergewaltigung, ne, also von Menschen zum Beispiel, sich erfolgreich gewehrt haben. Und es war aber im feministischen Diskurs der 80er Jahre, hat es so den Beigeschmack von, ihr hättet sich halt gewehrt, dann wäre ja auch nichts passiert, weil es ja auch ganz lange so behandelt wurde. Und deshalb irgendwie wurde sich sehr gegen diese Erzählungen gewehrt, verständlicherweise, aber umgekehrt sagt es dir halt auch, du kannst eh nichts machen. Also versuch es gar nicht erst. Und das ist ja auch schrecklich. Und dass diese Menschen, also diese Frauen, die diese Erlebnisse aufgeschrieben haben, dann behandelt worden sind wie Verräterin. Oder, wie heißt sie nochmal? Dieses Mädchen in Österreich, das entführt worden ist. Ich erzähle die Geschichte und irgendwie, wir kommen gleich alle drauf. Also die ist halt als Kind, also als kleines Kind entführt worden und hat es dann geschafft, sich zu befreien, als sie 18 war.
Natascha Kampusch meinst du, oder?
Natascha Kampusch, Dankeschön. Genau. Das, wofür Natascha Kampusch halt am meisten gehasst wurde, war, dass sie gesagt hat, sie möchte nicht als Opfer behandelt werden, weil sie dann nie wieder als irgendwas anderes behandelt werden wird. Und die Leute haben sie wirklich auf der Straße angespuckt, geschlagen, die haben Müll auf sie geschmissen, als Opferschutz, weil sie würde damit ja anderen Opfern sagen, irgendwie ist ja gar nicht so schlimm. Und das ist natürlich, also das ist ja irre. Also bei jedem anderen Verbrechen dürfen wir individuell darauf reagieren und nur da wird dann Menschen ihre Individualität genommen und sie müssen sozusagen als Kollektiv handeln und sind verantwortlich für alle anderen Menschen. So, und egal, was für sie, für ihre Heilung jetzt wichtig ist. Und ich fand es halt erschütternd. Also, weil ich ja halt wirklich dachte, das darf nicht sein, das dürfen wir Menschen nicht antun. Und ganz im Gegenteil, wir müssen über Heilung reden dürfen. Und wir müssen halt auch dieses, es ist halt so, dass wir bei Vergewaltigung auch erwarten, dass Menschen eine lineare Geschichte erzählen, also sowohl vor Gericht, also es muss immer gleich sein. Wenn wir bei allen anderen Dingen in unserem Leben, ne, also wir sehen sie heute so und morgen ist es dann nicht so schlimm und übermorgen ist das Schlimmste, weil wir sie im Verarbeitungsprozess, weil wir auch da durchgehen müssen. Und dass wir Menschen diesen Verarbeitungsprozess verwehren. Also einmal de jure, irgendwie vor Gericht muss es so sein, aber halt auch als Community, auch als feministische Community. Nicht nur als die ganze Gesellschaft hat das natürlich gemacht, aber über Vergewaltigung haben halt schwerpunktmäßig Feministinnen und feministische Kreise geredet. Das heißt, wir hatten auch die meisten Chancen, Sachen falsch zu machen, weil wir die meisten Sachen auch überhaupt gemacht haben.
Was ich mich jetzt gerade frage, im Kontext von transgenerationaler Last und dass ja nicht nur in Anführungszeichen Dinge in der DNA weitergegeben werden, sondern auch insgesamt familiäre Narrative, Tabuisierung, Schweigen, Scham, diese ganze Palette. Was würdest du sagen, welche Rolle dieser ganze Themenkomplex dabei spielt?
Das ist eine ganz, ganz große Frage. Ich nehme mir mal so einen Aspekt raus und dann vielleicht kommen wir gleich noch auf ganz viele andere. Was ja unter anderem der Grund dafür ist, weil die Gesellschaft ist ja nicht, also natürlich ist die Gesellschaft sexistisch, aber wir sind ja nicht individuell total motiviert, Leute sexistisch in ihrem Trauma festzuhalten. Das ist ja Quatsch, sondern es hat ja ganz viel damit zu tun, dass, also mit diesem Konzept der Ehre, also die halt bei Frauen als Teil ihres Körpers gesehen wurde, also als irgendwie in ihrem Jungfernhäutchen, das es nicht gibt übrigens, irgendwie anderes Thema verortet wurde, oder in ihrem Status als ehrbare Ehefrau oder Witwe, versus der Ehre des Mannes, die im öffentlichen Raum, also auf dem Schlachtfeld oder im Beruf verhandelt wurde. Und dadurch hatten halt nur Frauen etwas, das ihnen geraubt werden konnte durch eine Vergewaltigung.
Mini-Memo.
Konzept der Ehre. Das sogenannte Konzept der Ehre verknüpft den sozialen Wert einer Frau mit ihrer sexuellen Unversehrtheit. Historisch galt eine Vergewaltigung nicht als Angriff auf eine Person, sondern als Schädigung der Familienehre. Diese patriarchale Logik prägt bis heute Tabus, Schweigen und Scham in vielen Kulturen, auch in westlichen Gesellschaften. In feministischer Forschung wird betont, Sexualität ist kein Ehrenmerkmal, sondern Teil der Selbstbestimmung. Würde ist unverlierbar, unabhängig von sexueller Erfahrung oder Gewalt.
Das ist halt die Vorstellung von nur der männliche Körper hat einen eigenen Agens, hat eine aktive Sexualität. Der weibliche Körper hat ja gar keine Sexualität. Das heißt, der kann auch gar nicht gefährlich sein. Und das liegt halt so ein bisschen an diesen Vorstellungen im 19. Jahrhundert, dass die Sexualwissenschaften den aktiven Sexualtrieb als männlich definiert haben und der Weibchen existierte nicht. Mhm. Die Frau hatte einfach keinen eigenen Sexualtrieb. Und all das irgendwie kommt halt in diese Gemengelage mit hinein. All das wird halt, und wenn wir das nicht wissen, wo das herkommt, reproduzieren wir es halt im besten Wissen und Gewissen, weil wir es halt nicht hinterfragen können. Und mir ging es halt hauptsächlich darum, einfach nur den unsichtbaren Teil sichtbar zu machen daran. Und es ist tatsächlich, es ist mir auf der einen Seite wichtig, Opfer ernst zu nehmen, absolut, und deren, also weil das ist ja der erste Schritt zur Heilung, ist deine eigene Realität erzählen zu können, die übereinstimmt mit deiner Wahrnehmung. So, und gleichzeitig ist es aber so, dass die Realität, die, wenn, also auch gerade in Amerika haben die ja ganz viel bei diesen, an den Unis irgendwie bei diesem Calling Out, dass dann immer wieder Frauen zum Podium gegangen sind, ihre eigene Geschichte erzählt haben. Mhm. Und wenn man das in diesem Kollektiven macht, kann das sehr, sehr heilsam sein. Es hat aber gleichzeitig die Tendenz, dass man immer dieselben Geschichten erzählt, dieselben, also nicht inhaltlich dieselbe Geschichte, ist nicht derselbe Mensch gewesen, aber strukturell dieselbe Geschichte und über dieselben Gefühle redet, weil das sind die Gefühle, die erlaubt sind. Und wir, Gefühle sind halt eben auch gesellschaftlich. Gefühle sind halt, also es gibt Dinge, die halt irgendwie auch davor sind, aber ganz viel an Gefühlen ist ja gesellschaftlich gelernt. Das heißt, wir lernen das, was wir empfinden, so zu kodieren und so zu entschlüsseln für uns. Und dadurch werden bestimmte Geschichten mit einer also wenn eine Auswegslosigkeit in diese Geschichten eingeschrieben ist, halt auch mit reproduziert. Und wenn wir über transgenerative Traumata reden, dann ist es natürlich wahr, dann ist es ja so. Also irgendwie, es ist ja auch wirklich, dass die Gehirnstruktur verändert und so weiter. Aber wir wissen ja inzwischen, dass wir können Genetik in unserem Leben umschreiben. Wir können unser Gehirn neu verkabeln. Ja. Also auch das ist, das heißt irgendwie, es ist natürlich auch möglich, transgenerative Heilung ist auch möglich. Und ein Teil davon hat natürlich auch mit andere Geschichten denkbar zu machen. Nicht Leuten andere Geschichten aufzuzwingen. Also das müsst ihr jetzt so sehen und dann werdet ihr auch heil. Und ansonsten wollt ihr halt nicht heilen. Das ist ja ganz häufig, irgendwie hat ja gerade so Psychologie oder auch Psychoanalyse etwas sehr Gewaltvolles. Also dass jemand anders sagt, so, du glaubst mir jetzt, das ist die richtige Form, die Welt zu sehen. Was ja wie etwas von Wiederholung von der Entmächtigung von Vergewaltigungstrauma hat.
Ja, also das ist ein anderes Thema, aber ich finde es auch ganz spannend, was du über Analyse oder Therapie sagst, weil ich auch finde, dass es echt ein Knackpunkt dieser ganzen Sache ist. Und es da, glaube ich, gute TherapeutInnen braucht, die das sehr auf dem Schirm haben, da nicht reinzugehen und wirklich mit den PatientInnen zu arbeiten, mit ihrer Sicht der Dinge und mit dem, was die PatientInnen mitbringen und nicht ihre eigenen Dinge damit reinzunehmen. Und
Ja, das ist ja dieser patientenzentrierte irgendwie Therapieansatz, den ich halt wirklich so, so wichtig finde. Und halt auch zu sehen, irgendwie Menschen sind halt die Expertinnen für ihre Heilung. Und man kann denen dabei Unterstützung geben, aber nicht, ich weiß es besser als du.
ja, absolut. Und was ich mich noch frage zur transgenerationalen Last, weil du vorhin ja auch von Selbstbestimmung gesprochen hattest und was du sagen würdest, wie sich das Schweigen der Generationen vor uns, auch beispielsweise unserer Mütter, unserer Großmütter, auf die Selbstbestimmung von uns selbst oder auch auf die nächsten Generationen auswirkt.
Das sind tatsächlich total komplexe Fragen. Ich habe das so ein bisschen in meinem Buch angesprochen. Also für mich war es A, ein sehr, sehr großes Aha-Erlebnis, weil wir haben ja immer so ein relativ lineares Zeitbild irgendwie, dass es halt irgendwie immer so ein bisschen besser wird, wir immer emanzipierter werden. Und das gilt ja für unser eigenes Leben wahrscheinlich schon. Aber wenn ich mir die Generation meiner Mutter und meiner Großmutter angucke, dann ist halt die Generation meiner Mutter, die halt ein Kriegskind ist, also die 41 geboren war, wahrscheinlich diejenige, die viel rigidere Geschlechterrollen noch mal gelebt hat und erfahren hat als die meiner Großmutter. Alleine bei meiner Großmutter jetzt, die war jetzt ein Arbeiterkind irgendwie, also meine Mutter und meine Großmutter war halt Arbeiterin. Das heißt irgendwie, die hatten natürlich, also wenn wir uns jetzt bürgerliche Lebensentwürfe angucken, ist das noch ein bisschen anders. Aber die mussten halt einfach viel, viel mehr selbstständig machen. Punkt. Aber die Erfahrung der 50er Jahre, die Erfahrung der Kriegskinder und der Nachkriegskinder, also die hatten halt so das volle Trauma. Also und ich dachte halt immer, ja, irgendwie, das war halt in den Generationen vor uns bei allen genauso wie bei meiner Mutter. Und da würde ich sagen, nein. Und das habe ich inzwischen bei vielen, also ich habe dann ja auch viele Gespräche geführt und so weiter und auch bei vielen Vorträgen das Gefühl so, nein, die Generation ist halt wirklich noch mal viel, viel belasteter, die kann halt auch noch mal viel weniger über Dinge reden. Und dann kam halt irgendwie, ich hatte einen Text von Jenny Diski, die über eine Vergewaltigung geschrieben hat, die ihr selbst passiert ist, in einem essayistischen Text. Und da meinte, ja, aber es gab damals die Sprache auch nicht. Und darüber zu reden, das war scheiße, weil sie hätte gerne darüber geredet, das wäre ihr wichtig gewesen. Und sie ist ja Autorin, das ist ihr Weg, die Welt zu bearbeiten. Aber gleichzeitig gab es auch nicht die Sprache, die ihr gesagt hat, oh, du bist jetzt bis an dein Lebensende traumatisiert darüber. Weil sie es überhaupt nicht als Vergewaltigung, weil Vergewaltigung war der Fremde hinterm Busch. Und es war aber jemand, den sie kannte. Das heißt, sie hat es überhaupt nicht so dekodiert. Und dadurch ist ihr ein Teil eines Traumas, was dir eine Gesellschaft auferlegt, erspart geblieben. Und das ist total bitter. Also das irgendwie nicht drüber reden ist schrecklich, aber falsch drüber reden ist halt auch schrecklich. Und gleichzeitig lernen wir nur eben drüber reden und Fehler machen. Und das war tatsächlich etwas irgendwie, ich habe halt vorher gedacht, reden ist die Lösung für alles. Und zu merken so, oh, das ist nicht ganz so einfach.
Ich finde, das ist auch nochmal bei Vergewaltigung ein unterbeleuchteter Aspekt, dass ja nicht Vergewaltigung, wie du jetzt ein schönes Beispiel genannt hast, nicht der Mann hinterm Busch ist, sondern dass ja auch nicht einvernehmlicher Sex beispielsweise sein kann. Oder ich würde auch sagen, dass die Grenzen zwischen sexuellen Übergriffen und Vergewaltigung teilweise ziemlich fließend sind. Und das dann für sich auszuklamüsern, stelle ich mir auch ganz schön schwierig vor, vor allem wenn es keine Sprache dafür gibt.
Ja, total. Und deshalb war halt bei vielen Leuten einfach dieses, ich packe es ganz weg. Oder aber, und das war zumindest in den 90er Jahren so, dass die Literatur, die dir angeboten wurde, war halt eine, die gesagt hat, es wird immer wieder Flashbacks geben. Und also eine, die dir gesagt hat, eigentlich, wenn du dich damit auseinandersetzt, wirst du dein Leben nicht mehr leben können. Und das ist auch eine, wirklich so eine hohe Hypothek. ich habe ja mit der Frauenberatungsstelle in Düsseldorf auch viel gesprochen. Also ich habe ja mit ganz vielen Leuten gesprochen. Ich habe auch ganz viele Vorträge gehalten, hauptsächlich auch im Kontext von Frauenberatungsstellen, die mich viel eingeladen haben. Und eine Geschichte, die mir die aus der Frauenberatungsstelle hier in Düsseldorf erzählt hat, war, dass eine junge Frau zu denen gekommen ist, also auch völlig anonymisiert und nicht nachvollziehbar, aber das ist eine Geschichte, die ich in ähnlicher Form häufiger gehört habe. Die hat es ihrer besten Freundin erzählt und irgendwie ihrer Mutter, und die Mutter und die beste Freundin haben gesagt, du musst auf jeden Fall in die Frauenberatungsstelle gehen. Und dann hat die gefragt, okay, welche Probleme haben Sie denn? Die so, nur eigentlich keine. Und so, ja, dann können Sie ja wiederkommen, falls Sie mal Probleme haben. Die so, ja, aber meine beste Freundin, meine Mutter haben gesagt, ich muss eine Therapie machen, weil sonst werde ich die ganze Zeit Flashbacks haben. Und das ist natürlich als Aussage total vernichtend, weil wir haben halt unterschiedlichste Resilienzen. Die schrecklichsten Dinge passieren uns im Leben und wir können damit umgehen und mit anderen weniger. Also es ist halt überhaupt keine Aussage über uns, so also über
Ja.
unsere Fähigkeit oder Nichtfähigkeit oder über die Größe des Verbrechens.
Minimemo.
Resilienz. Resilienz beschreibt die Fähigkeit, Krisen zu bewältigen und sich von Belastungen zu erholen, nicht durch Verdrängung, sondern durch Anpassung. Psychologisch betrachtet ist Resilienz ein dynamischer Prozess, kein fester Charakterzug. Schutzfaktoren sind unter anderem eine sichere Bindung, soziale Unterstützung, Sinnorientierung und Selbstwirksamkeit. Studien zeigen, dass selbst nach extremen Traumata, wie zum Beispiel Gewalterfahrungen oder Krieg, Menschen langfristig psychische Stabilität zurückgewinnen können, wenn sie soziale und emotionale Ressourcen aktivieren.
Es kann einfach sein, dass du, also Trauma bedeutet ja irgendwie, hat ja zwei Bedeutungen, einmal akutes Trauma und chronifiziertes Trauma. Und es kann einfach sein, dass Trauma chronifiziert sich nicht, und das ist genauso richtig. Oder es kann sein, dass du dir in 10 Jahren, in 5 Jahren, in 5 Monaten überlegst, jetzt ist der Zeitpunkt für mich, und das ist genauso richtig. Und es ist nicht, du musst es jetzt machen, weil es ist die eine richtige Form, das durchzuarbeiten.
Da muss ich gerade daran denken, es gibt ja auch diese Theorie der Trauer. Also wenn irgendwas Schlimmes passiert ist und dann trauert ein Mensch und dass das ja auch, da gibt es verschiedene Stufen und die können auch in Wellen oder dann springt man nochmal eine Stufe zurück, aber dass es halt kein linearer Prozess ist. Und ich habe auch ganz lange selber an einer Frauenberatungsstelle gearbeitet, in der es auch um Gewalt unter anderem ging. Und bei uns waren tatsächlich relativ wenige Frauen, die vergewaltigt wurden. Und ich muss sagen, bei mir persönlich war keine einzige, bei meinen KollegInnen waren welche. Und das ist bei uns aber eher dann dieser Andockpunkt. Also uns wurde ganz doll eingetrichtert, wir müssen auf jeden Fall die Klinik dann dazu holen und so eine erste kriminologische Untersuchung oder so gemacht wird. Was ich einerseits natürlich total verstehen kann, wenn die Frau jemanden anklagen möchte und Spuren müssen gesichert werden und sonst irgendwas, und andererseits aber auch ganz schlimm finde und ganz retraumatisierend, dass sie sich jetzt dieser ganzen Sache sofort nach dem Ereignis aussetzen muss. Das finde ich auf emotionaler Ebene ganz furchtbar.
Habt ihr das gemacht wegen der forensischen
Ja.
Spurensicherung, die man dann noch irgendwie, ich glaube, 10 Jahre in Nordrhein-Westfalen, das ist ja in unterschiedlichen Bundesländern unterschiedlich. Ja, total schwieriges Thema, weil ich finde tatsächlich sind ja unterschiedliche Diskurse, also der juristische Diskurs, der psychologische Diskurs, der politische Diskurs. Und es gibt Überlappungen, aber es ist eben nicht gleich. Oder auch dieses irgendwie, es gibt ja eine Definition von Vergewaltigung, ich glaube, das ist Catherine MacKinnon, die gesagt hat, irgendwie eine Vergewaltigung ist, wenn eine Frau sagt, sie ist vergewaltigt worden, was ich psychologisch total richtig finde. Ne? Also ich würde niemanden in Frage stellen, irgendwie deine Erfahrung, ich weiß es besser. Juristisch ist es aber eine Katastrophe, weil irgendwie es gibt die Unschuldsvermutung und das ist ganz wichtig für eine Demokratie. Und dass wir ganz häufig, wenn wir darüber reden, das nicht auseinanderhalten können und sagen, das ist doch. Es ist doch unfeministisch, auf der Unschuldsvermutung zu beharren oder umgekehrt. So, ne? Also, oder irgendwie, aber da musst du aber 10-mal fragen, es erstmal beweisen in einer Therapie. Nein, du musst nichts beweisen in einer Therapie, darum geht es nicht. Was in der ganzen Recherche halt auch etwas war, was immer wieder gekommen ist, also da hat zum Beispiel Virginie Despentes drüber geschrieben in King Kong-Theorie, die ist ja beim Trampen vergewaltigt worden und hat danach aber weiter getrampt. Und wenn sie das Leuten erzählt hat, dann haben die gesagt, ja, dann war es ja keine echte Vergewaltigung, dann kann es ja nicht so schlimm gewesen sein. Und dass halt Menschen mit ihrem weiteren Leben beweisen müssen, dass es eine echte Vergewaltigung war. Auch das ist ja vollkommen entsetzlich. Auch das ist ja nicht, das können wir nicht, das können wir nicht Menschen, also wir können nicht sagen, du hast jetzt eine Verpflichtung, dich so und so zu verhalten. Wenn ich einen Autounfall habe, werden wahrscheinlich alle sagen, fahr so schnell wieder Auto, wie du kannst, sonst wirst du dich nie wieder hinter das Lenkrad trauen. So, und bei Vergewaltigung wird uns gesagt, irgendwie, bleib jetzt lieber zu Hause für immer. Und das kann sein, dass das Menschen machen und dass das für sie der richtige Weg ist, aber das kann die Gesellschaft Menschen ja nicht einfach vordiktieren. Und irgendwie bei Heilung ist es ja immer eine Mischung aus, irgendwie Menschen den Raum zu geben, aber Menschen auch den Ansporn zu geben, irgendwie für den nächsten Schritt. Also das ist ja das andere. Also weil der nächste Heilungsschritt ist ja immer einer, der mit Risiken verbunden ist. Und auch da braucht man ja Hilfe, diesen nächsten Schritt zu machen. Dann so, nein, nein, mach ihn bloß nicht. Das ist alles gut. Ist das halt eben auch nicht hilfreich. Ja, also ich glaube tatsächlich, dass wir, was das Sprechen darüber angeht, da ist ja irre viel passiert, und zwar gerade von feministischer Seite, also ne, diesen patientinnenzentrierten irgendwie Therapieansatz und all das, das kommt ja aus feministischen Kreisen, aber halt eben auch das Umgekehrte, irgendwie, wie lange wir aus bestem Wissen und Gewissen irgendwie halt Menschen auch in einem Trauma festgehalten haben. Und auch da ist ja irgendwie nicht irgendwie, waren böse, sondern irgendwie haben das Beste gemacht, was wir machen konnten. Jetzt machen wir es eben noch mal viel besser.
Und was würdest du sagen, einmal auf individueller Ebene, wie kann ich heilen, weil du ja Heilung jetzt öfter angesprochen hast, und aber auch auf transgenerationaler Ebene, was kann ich tun, um Dinge nicht weiterzugeben, die vielleicht auch gar nicht unbedingt meine sind, die ich selber mitgegeben bekommen habe?
Also du hattest eben über Trauer gesprochen. Also ich glaube, viele transgenerative Themen haben ja eher etwas mit Trauer zu tun, die auch nicht passiert ist in dem Prozess. Und dass es eher Trauer möchte, als dass wir das Problem weitertragen. Was ich sowohl in Therapieansätzen sehr, sehr beeindruckend finde, als auch transgenerativ, ist ja dieser Ansatz, also das Leben, das gesamte Leben zu erzählen. Also ne, nicht nur das Verbrechen, also als wäre das das Hauptereignis, sondern das gesamte Leben. Das hat den Nachteil, dass es dann so was Chronologisches hat, als wäre es so, ne, weil Leben ja irgendwie nicht so funktioniert, sondern halb. Aber irgendwie das gesamte Leben zu erzählen, und dann ist es ein Aspekt darin, neben vielen anderen Aspekten, die in diesem Leben passieren. Und dann findet es auch seinen Platz, weil es geht ja eben nicht darum zu sagen, es ist nicht mehr da. Das hat halt einen Platz unter vielen Dingen, die uns im Leben geschehen, und unter vielen Dingen, die wir auch, es ist ja auch ein Zeichen unserer Stärke, was wir alles überleben, was wir alles irgendwie, ne, was wir alles verarbeiten können. Und es ist eben nicht ein Zeichen, das Problem war kleiner, sondern wir sind größer. Das ist ja das Zeichen daran. Und es ist auch irgendwie, es ist auch völlig okay, irgendwie, wenn Überwältigung ist auch völlig okay. Also alles ist okay. Es gibt einen ganz tollen Satz, von Women Who Run With Wolves, die sagt irgendwie, we were made for these times. Und dieses irgendwie, nicht, dass es richtig ist, was uns passiert, nicht, dass es richtig ist, was uns politisch passiert oder so, sondern dieses irgendwie, wir bringen auch alles mit. Also das ist halt auch etwas. Also so, auch dieses Vertrauen in Menschen zu haben. Und im Endeffekt ist Heilung auch, also Heilung ist ja immer auch das weitergelebte Leben. Das ist ja auch etwas, was wir nicht vergessen dürfen. Es gibt eine sehr, sehr großartige Studie, das war ein irgendwie, ich meine, er war selber Holocaust-Überlebender und hatte eine Studie an Kindern gemacht, die den Holocaust überlebt haben und an denen Trauma untersucht. Und untersucht, welche Kinder das besser und welche das schlechter verarbeiten konnten. Und ganz häufig hatte es weniger damit zu tun, was an schrecklichen Verbrechen passiert ist, sondern wie das Leben danach weitergegangen ist. Ob sie danach entweder Familie wiedergefunden haben oder ob sie danach in einem liebevollen Umfeld waren und so weiter. Das heißt, diese Konzentration auf das Verbrechen ist halt irgendwie etwas, was wir ganz lange als Ansatz hatten. Und es hat jetzt ganz viel damit zu tun, Vergewaltigung als einen Teil in einem längeren Prozess zu sehen. Also A, Was war vorher, aber auch mal, was ist danach? Leben wir danach in Verhältnissen, in denen wir uns auch sicher fühlen, dass es uns nicht jederzeit wieder passieren kann? Das ist ja auch etwas. Also ein Trauma irgendwie ist ja umso besser zu verarbeiten, wenn wir wissen, es ist auch wirklich vorbei und nicht, es kann jederzeit weitergehen. Und da können wir ganz, ganz viel machen. Also die Voraussetzung zu schaffen, dass das Leben danach gut weitergehen kann.
Und was würdest du sagen, wenn wir dabei sind, wie das Leben danach weitergehen kann? Wenn ich jetzt beispielsweise die Lust verloren habe und aber auch wieder Lust hätte auf Lust, sei es in Sexualität oder es kann ja auch in anderen Kontexten sein, wie kann diese Lust wiedergefunden werden?
Es gibt ja unterschiedlichste Formen. Ich weiß halt nur, dass ganz lange die Vorstellung war, irgendwie, du darfst keine Lust nach einer Vergewaltigung haben. Irgendwie, das muss damit abgeschnitten sein und das einfach dieses Narrativ halt so ein, also als wäre die Lust dein eigener Verrat. Und irgendwie alleine das nicht mit Scham zu besetzen, so, sowohl Lust als auch keine Lust zu haben. Ne? Also, ne, man muss ja überhaupt nichts. Und irgendwie, und man muss sich auch nicht unter Druck setzen. Aber dieses irgendwie, ich weiß tatsächlich von Leuten, die mir dann irgendwie unglaubliche Dinge geschrieben haben. Ne? Also die haben, also es war wirklich total bewegend, dass Menschen mir halt auch sehr vertraut haben. Nicht im Sinne von, ich kann denen jetzt kluge psychologische Ratschläge geben, sondern die wollten einfach nur gesehen werden. Die wollten mir ihre Geschichten erzählen. Und ich habe tatsächlich genau, was Lust anging, dann dieses irgendwie, so mein Freund irgendwie, will er gar keinen Sex mit mir haben, weil er mich nicht unter Druck setzen will. Und irgendwie, und dieses jetzt ganz, ganz vorsichtig mit mir. Und halt dieses, es ist natürlich irgendwie, alle Leute haben Angst, alle Leute sind befangen, alle Leute sind unsicher. Das ist ja völlig richtig. Aber es wurde dann halt auch auf die betroffene Person projiziert und wir machen das alles jetzt nur für die. Und deshalb gehen wir jetzt nur auf Zehenspitzen rum. Und das, also, und da, wie belastend das auch ist, es gab eine Zuschrift, die hat nicht direkt was mit Lust zu tun, aber die hat mich total getroffen. Also, dass eine Frau mir gesagt hat, dass jedes Problem, was sie in ihrer Beziehung oder in verschiedenen Beziehungen, die sie danach hatte, dass immer alles, jeweiliger Freund als auch sie immer sicher waren, das muss an der Vergewaltigung liegen. Also, und man hat halt Probleme im Leben, die halt auch an anderen Dingen liegen. Und manche Beziehungsprobleme hat man auch, weil man gerade was miteinander klären muss oder so. Aber wenn alle dachten, ja, mach mal eine Therapie, es muss an der Vergewaltigung liegen. Du bist irgendwie, da stimmt was mit dir nicht. Und das fand ich, also das war tatsächlich irgendwie für mich so wahrscheinlich der wichtigste Brief, auch weil die irgendwie so danke, es ist, vielleicht bin ich gar nicht immer das Problem. Also ne, auch wirklich so dieser, in meiner Psyche tickt eine Zeitbombe und jederzeit kann sie, so Horror, Horror.
Aber das ist genau das. Es herrscht gesellschaftlich diese Sprachlosigkeit rund um Vergewaltigung. Und es ist ein super aufgeladenes Thema, wo dann ganz, ganz viel einfach raufgeworfen und reingeworfen und drauf projiziert wird. Und ich finde es total beeindruckend, dir zuzuhören und wie du dich damit auseinandergesetzt hast und was auch deine Motivation war, dich damit auseinanderzusetzen. Das finde ich total schön, ehrlich gesagt.
Das freut mich total. Also ich bin ja wahrlich nicht die Einzige. Aber ich weiß, als ich dieses Buch geschrieben habe, dass ja mein erster Verlag auch total, also ich hatte ja davor dieses Buch über die Vulva geschrieben und die wollten unbedingt ein weiteres Buch mit mir machen. Und ich so, oh, ich möchte jetzt gerne auch Vergewaltigung schreiben. Und die halt auch wirklich dieses, ah, das können wir nicht machen. Irgendwie, wir müssen dich schützen und irgendwie dann fühlen sich Opfer verhöhnt. Und das war ja, das Gegenteil war ja der Fall. Also es gab auch Menschen, die von bestimmten Dingen getriggert waren, aber die Leute, die sich davon, das ist ja immer so, dass irgendwie, das tut mir dann auch wirklich sehr leid, aber wenn wir sprechen, können wir auch Leute triggern. So, aber die meisten Menschen als Reaktion waren ja wirklich so ein tiefes Gefühl von Befreiung. So, wow, danke. Und alleine dafür lohnt es ja. Menschen können ja auch entscheiden, welche Bücher sie lesen. Nicht jeder muss mein Buch lesen, nicht für jeden ist mein Buch das Richtige. Und es gab dann ja auch diesen einen sehr, sehr großen Shitstorm, als ich dann ja über den Begriff Opfer geschrieben hatte, weil ja Betroffene nach einer Lesung zu mir gekommen sind und gesagt haben, wir fanden die Lesung super, aber wir möchten eigentlich den Begriff Opfer nicht für uns selbst verwenden. Und dann ja gefragt haben, ob ich einen Text über deren Selbstbezeichnung schreiben könnte. Ich habe das gemacht mit einer Kollegin zusammen und deren selbst, die meinten halt auch so, ja, der Begriff Überlebende gefällt ihnen nicht so gut, weil sie sind halt nicht, also weil in Deutschland Überlebende halt auch damals hauptsächlich für die Überlebenden des Holocaust verwendet wurde, was sie jetzt auch so ein bisschen Holocaust-Relativierung fanden. Das ist ja ein Begriff, der aus Amerika zu uns rübergekommen ist, wo es nochmal anders belegt ist. Aber sie auch meinen, es war keine Nahtoderfahrung. Sie wollen es gar nicht als Nahtoderfahrung, weil dann müssen sie mit ganz anderen Dingen umgehen. Und deshalb haben sie den Begriff Überlebende genommen, die Vorsilbe über weggenommen durch Erlebende, also Menschen, die sexuelle Gewalt erlebt haben, also als Substantiv Erlebende von sexueller Gewalt, damit dann der Empathieschwerpunkt bei ihnen ist, die gefragt werden, wie hast du sie denn erlebt? Das ist missverständlich, weil irgendwie Erleben offensichtlich im Deutschen auch positiv bewertet ist. Im Duden ist es neutral, ne? Also Erleben kann positives Erleben, negatives Erleben sein, aber es haben Menschen das dann auch so erfahren, der Vergewaltigung war kein tolles Erlebnis. So, nee, das habe ich auch nie behauptet. Aber das ist dann falsch kolportiert worden, als Vergewaltigung sei ein super Erlebnis. Und ich würde darauf bestehen, dass man den Opferbegriff aus dem Duden streicht, was natürlich Blödsinn ist, weil an den Begriff Opfer sind juristische Rechte gekoppelt. Also habe ich, es ging um einen weiteren Begriff zur Selbstbezeichnung, der inzwischen tatsächlich in vielen Therapieformen und so weiter auch verwendet wird. Ich hatte mit irgend so einer UN-Dingsda-Bumsda, die das irgendwie für Krieg irgendwie, die halt über diesen Begriff auch nochmal gesprochen haben und die halt als einen weiteren Begriff irgendwie das halt auch sehr, sehr wichtig fanden. Also und weil ja Opfer ist in Deutschland.
Opfer fand sie wichtig als Begriff oder?
Nein, 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 irgendwie den Begriff Erleben irgendwie als einen weiteren Begriff für irgendwie Arbeit mit betroffenen Menschen total wichtig fand. Dass irgendwie betroffene Menschen dann halt selber definieren können. Also so, und das ist nur ein weiterer Begriff. Wenn betroffene Menschen sagen, ich möchte als Opfer bezeichnen, dann super. Also es geht um Selbstauswahl. So, oder auch sagen können, welcher Begriff ist wann für dich richtig. Und da habe ich dann ja unglaublich viele irgendwie Morddrohungen für bekommen. Und es gibt ja inzwischen sogar einen Korrektiveintrag, dass ich niemals gesagt habe, die Opfer müssen es jetzt super finden, vergewaltigt. Natürlich nicht. Also es ist ja absurd. Und das wurde dann halt von der AfD und von so rechten Webseiten wirklich lanciert, irgendwie, dass ich sagen würde, deutsche Frauen sollten es toll finden, von Geflüchteten vergewaltigt zu werden.
Oh
Und
nein.
die haben das Wort Geflüchtete nicht hören, die haben ein anderes Wort verwendet, aber irgendwie, was nicht ganz so höflich ist. Und das war halt irre, ne? Also, und wo du halt wirklich merkst, wie auch mit Vergewaltigung Politik gemacht wird. Das Wort Flucht ist ja nie gefallen darin. Das Wort irgendwie, das ist Tolles, ist nie gefallen darin. Ich habe nie gesagt, das soll im Lexikon ersetzt werden. Worüber ich schon geschrieben habe, ist, dass irgendwie das Wort Opfer irgendwie in Deutschland, also vorher waren es halt irgendwie Geschädigte von, also ne, es war juristisch irgendwie, war das Wort Opfer, ist halt nach dem Zweiten Weltkrieg verwendet worden, und damals tatsächlich, um die Jure Opfer des Holocaust und Opfer von sexualisierter Gewalt von der Mitschuld an den an ihnen begangenen Verbrechen freizusprechen. Sobald, ne, das Opferlamm, das unschuldig ist und so weiter. Und ganz im Ernst, ich finde auch, böse Menschen dürfen nicht vergewaltigt werden. Also es ist halt irgendwie, also auch dieses irgendwie, du musst rein und unschuldig und was auch immer sein, damit du ein Recht hast, nicht vergewaltigt zu werden. Auch das ist entsetzlich. Trotzdem haben wir diesen Begriff Opfer de jure und irgendwie, und ich will da überhaupt nicht dran gehen, weil, wie gesagt, die Rechte, die daran geknüpft sind, sind total wichtig. Nee, und man merkt halt nur daran, dass irgendwie, wenn wir diesen Begriff Opfer hinterfragen, dass Leute dann ganz schnell kommen mit, ja, aber dann sagt sie ja irgendwie, dass jemand mit Schuld ist an dem, was ihnen angetan wurde. Und daran merkt man halt, wie irgendwie auch wie der Aspekt von Schuld mit in diesem Begriff, also ne, irgendwie, also wie das alles zusammen verwurstet ist. Und dieses so, nein, ich gehe a priori davon aus, dass egal was Menschen machen, trotzdem müssen wir ihre sexuellen Grenzen respektieren. Also so, und wir überhaupt Grenzen respektieren.
Ja, und ich finde, dieser Schuldbegriff ist auch ein ganz, ganz wichtiger Begriff.
Wir haben die Unschuldsvermutung. Das heißt, irgendwie, wenn du ein Verbrechen anzeigst, dann gilt die Unschuldsvermutung, bis das Verbrechen nachgewiesen ist. Und das heißt halt nicht, dass wenn irgendwie ein Vergewaltigungsprozess, wenn die Person unschuldig gesprochen wird, heißt das nicht, du bist nicht vergewaltigt worden, sondern es das heißt halt nur, es ist die Jure nicht nachweisbar. Und das ist halt juristisch richtig. Das hat aber im gesellschaftlichen Diskurs, hat es dieses, Du als Opfer musst beweisen, dass du wirklich vergewaltigt worden bist. Das musst du nicht. Du bist ja nicht schuldig an deine Vergewaltigung gesprochen worden, die Jure. Sondern das Problem ist nur, darum geht es nicht in dem Prozess. Und wir haben aber keinen anderen gesellschaftlichen Raum, wo wir darüber reden. Das heißt, wir haben, psychologisch ist es ja wirklich, dass du als Opfer das Gefühl hast, und jetzt muss ich auch noch beweisen, dass mir wirklich was passiert ist. Und das ist psychologisch eine Katastrophe. Und deshalb gibt es ja auch gerade in diesen Prozessbegleitungen, dass Leute auch wirklich. Und deshalb ist ja auch diese 10 Jahre, diese forensischen Beweise dann halt aufbewahrt werden, dass du es halt eben nicht direkt machen musst, sondern zu einem anderen Zeitpunkt hier überlegen kannst, bin ich jetzt bereit, in diesen gerichtlichen Prozess reinzugehen. Das ist psychologisch eine Vollkatastrophe, das sehe ich genauso. Juristisch ist es aber vor Gericht nicht anders zu lösen. Und wenn wir einen anderen gesellschaftlichen Ort hätten, wo das auch verhandelt würde, wäre das nicht schlimm. Dann würde man vor Gericht gehen wegen gerichtlichen Strafen und würde es an anderen gesellschaftlichen Orten anders verhandeln. Die gibt es aber nicht. Und ganz lange waren die einzigen Orte, wo wir überhaupt gesellschaftlich darüber geredet haben, in der Gerichtsberichterstattung, in der Presse zum Beispiel. Und das war total schrecklich. Das hat sich ja durch MeToo, also durch den Hashtag MeToo so ein bisschen verändert, dass es ein gesellschaftliches Drüberreden gibt.
Mini-Memo.
Hashtag MeToo. Die Hashtag MeToo-Bewegung begann 2006 mit der Aktivistin Tarana Burke in den USA als Aufruf an Betroffene, ihre Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt zu teilen und sich gegenseitig zu stärken. 2017 wurde der Hashtag weltweit bekannt, nachdem die Schauspielerin Alyssa Milano ihn nach den Enthüllungen um Harvey Weinstein nutzte. Innerhalb weniger Tage teilten Millionen Menschen ihre Geschichten in über 80 Ländern. MeToo war kein Beginn, sondern eine Sichtbarmachung. Sie hat strukturelle Machtverhältnisse offengelegt in Medien, Politik, Kunst und im Alltag. Und sie hat das gesellschaftliche Verständnis von Konsens, Machtmissbrauch und sexueller Selbstbestimmung nachhaltig verändert. In Deutschland führte die Bewegung unter anderem zu einem verstärkten Fokus auf Prävention, Aufarbeitung und zur Weiterentwicklung feministischer Diskurse über Sprache, Scham und Verantwortung.
Eigentlich bräuchten wir Orte, wo wir gesellschaftlich auch zusammen drum trauern können. Also so, und wenn das da wäre, würde nicht all diese Bedürfnisse, die vor Gericht nicht befriedigt werden können, darauf verlagern. Es kann nur schlecht laufen da. Und das andere ist, sogar wenn es eine Verurteilung gibt, ist damit ja das Verbrechen noch nicht aufgelöst. Was das Positive daran ist, dass das eine höhere Instanz wie ein Richter oder eine öffentliche Meinung sagt, das war wirklich nicht in Ordnung, was der angetan wurde. Und das ist viel, viel häufiger, viel, viel wichtiger, als wie hoch die Strafe danach ausfällt. Aber diese gesellschaftliche Instanz, die sagt, es war wirklich nicht in Ordnung, was dir angetan ist, die könnten wir tatsächlich auch woanders haben. Und da müssten wir uns eigentlich gesamtgesellschaftlich Gedanken drüber machen, aber die haben wir eben nicht.
Das finde ich einen spannenden Gedanken, dass es gut wäre, andere Orte zu schaffen, um darüber zu sprechen, um gemeinsam zu trauern.
Genau, und wir machen es, wenn wir es machen, als sehr dysfunktional. Also ich kenne das in linken Szenen, dass es halt immer mal wieder probiert wurde. Und wir sind nicht gut darin, um es höflich auszudrücken. Und ich finde den Versuch total ehrenwert, aber irgendwie das, was ich davon mitbekommen habe, in den Jahrzehnten, in denen ich mich so in linken Szenen herumtreibe, es ist einfach nie gut gelaufen. Auch weil es halt diese Vorstellung von Heilung nicht gibt, kann es auch keine angemessene Vorstellung von Wiedergutmachung geben. Wir haben ja gleichzeitig auch das Gefühl, wenn wir jemanden als Täter, also wir ganz lange zu, das kann ja überhaupt nicht sein, das ist doch netter, das kann nicht sein. Weil wenn wir sagen, er ist ein Täter, dann muss diese Person eigentlich auch aus unserem sozialen Umfeld komplett ausgelöscht werden. Weil wir haben halt auch keine Vorstellung davon, was kann ein Täter machen, damit es auch gut ist und damit er wieder in Gesellschaft übernommen werden kann. Das ist bei jedem anderen Verbrechen ist es ja so. Wir haben ja irgendwelche gesellschaftlichen Vorstellungen von, ja, irgendwie, wie kann ein Verbrechen auch geahndet sein? Und das ist bei Vergewaltigung nicht, weil wir gleichzeitig die Vorstellung von Heilung nicht haben. Wenn wir die Vorstellung haben, das Opfer muss für immer dran leiden, dann muss der Täter natürlich auch für immer leiden.
Ja, und weil mit Blick auf die Zeit fände ich es, glaube ich, einen schönen Abschluss, dich jetzt zu fragen, ob du eine Idee hast, von einem solchen Ort oder wie ein solcher Ort geschaffen
Oh,
werden kann?
die tausend Millionen Dollar
Ja.
Fragezeichen. Ich finde an dem Hashtag MeToo ganz vieles super und ein paar Sachen finde ich auch schwierig, aber was ich halt wirklich super daran fand, war, dass plötzlich gesamtgesellschaftlich darüber geredet wurde, dass halt sehr prominente Menschen, also Schauspielerinnen, die wir kennen als erfolgreiche Schauspielerinnen, sagen, ja, mir ist das passiert. Man denkt, ach, und die ist aber trotzdem, ja, trotzdem ihr Leben weitergelebt. Also das ist halt dieses Narrativ von, dein Leben ist danach zu Ende durchbrochen hat, dass es mehr Möglichkeiten hat, gegeben hat, überhaupt darüber zu reden, das war total wichtig. Wir haben bestimmte Muster trotzdem wiederholt, weil wir sie nicht hinterfragt haben. Also das ist dann die andere Sache. Aber es ist ja ganz viel passiert. Es ist ja auch in meinem Leben ganz viel passiert. Also die Gesetzgebung jetzt ist halt viel, viel besser, als sie war. Es gibt halt ein paar Sachen, die mich immer noch sehr unglücklich daran machen. Ich möchte jetzt die schlechten Sachen nicht noch am Ende machen. Ich bin Teil der Ausbildung, also die Praxis der Sexualität in Duisburg macht eine Ausbildung für angewandte Sexualpädagogik. Das heißt, es sind Leute, die arbeiten dann in Beratungsstellen, an Schulen für Aufklärung und so weiter und so fort, in den ganzen Bereichen. Und die ist super, diese Ausbildung. Ich bin da wirklich nur ein ganz kleines Modul mit da drin, halt für den Aspekt der Vergewaltigung. Und da ist es tatsächlich, dass es ja darum geht, wenn wir über Prävention reden, dass wir irgendwie eben nicht nur über Nein sagen, also den präventionistischen Anteil davon, sondern wir müssen ja auch über Ja sagen, weil das eine geht ja Hand in Hand mit dem anderen. Nur wenn wir Ja sagen können, können wir Nein sagen. Wir müssen über Sexualität als erfreuliche Lebenswelt auch reden. Wir müssen nicht nur irgendwie schützen dich vor dem, was du nicht willst, weil es ist das andere. Wir leben in einer Gesellschaft, in der wir eh zu wenig Berührung haben. Das heißt, auch Kinder werden zu wenig berührt. Kinder, die zu wenig berührt werden, finden es aber viel, viel schwieriger, unangenehme Berührungen überhaupt wahrzunehmen und irgendwie und sich dagegen zu äußern, weil wer weiß, ob es wieder Orangen gibt. Die gehen auch irgendwie gerade, wenn in Kindergärten, wenn die sagen, ah, was machen wir denn jetzt als irgendwie Präventionskonzept? Wir haben es überlegt, irgendwie, wir nehmen die Kinder jetzt nie wieder in den Arm. Nee, das ist keine gute Idee, weil irgendwie in einem sicheren Umfeld, wo du halt Leute zurückstoßen kannst und die dich trotzdem weiterhin lieben und es ist kein Problem, da kannst du lernen, Nein zu sagen. Und nicht irgendwie, wir sind jetzt ganz, ganz vorsichtig, damit wir nichts Falsches machen, sondern es geht halt darum, wirklich die Selbstbestimmungskraft bei Kindern zu fördern. Und ich finde halt diese Ausbildung, also ich finde eh diese Praxis der Sexualität den absoluten Knaller, ich finde das super, was sie machen, aber ich finde halt auch, jedes Mal, wenn ich da hingehe und diese Vorträge halte und die Fragen, die kommen, das sind ja Menschen, die sich genau mit all diesen Themen so tief auseinandersetzen und die das dann halt auch wieder in die Welt hinaustragen. Und das macht mir total viel Hoffnung.
Ja, das finde ich schön. Das finde ich auch ein schönes Schlusswort und eine sehr sinnvolle Sache, da auch dann tatsächlich anzusetzen. Also einmal natürlich bei den Kindern ist immer eine sinnvolle Sache, da anzusetzen. Und aber auch bei den Menschen, die dann lernen, mit diesen Kindern zu arbeiten und denen das auch mitzugeben. Ach, vielen, vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst.
Super
Noch
gerne.
einmal.
Ja, danke für eure tolle Arbeit.
Wenn du Lust hast auf mehr, abonnier uns, teil die Folge oder schreib uns auf Insta.
Unter lustwandel.eu. Bis bald.